Am Sonntag in 2 Tagen, da feiern die Chinesen ihr Neujahrsfest und anders als bei uns stehen die Jahre im Zeichen irgendwelcher Tiere. Bis Sonntag ist es noch der Drache, ab Sonntag dann die Schlange. Drache, Schlange, beides Wesen, die für Gut und Böse stehen können. Schauen wir mal auf die Schlange. Die ist einerseits Symbol der Ärzte und Apotheker. Ihr kennt diesen sogenannten Stab des Asklepios, der manchen Arztpraxen als Türknauf dient oder auch bei Apotheken kennt man das. Und andererseits, wenn wir dann doch mal in die Bibel schauen mögen, stellen wir fest, hoppala, da gilt die Schlange als Sinnbild des Teufels. Rosel Pintka-Hinz ist Kulturwissenschaftlerin und sie forscht schwerpunktmäßig zum Bild der Schlange in den Kulturen. Frau Pintka-Hinz, warum haben wir denn so ein seltsames Verhältnis zu den Schlangen?
Ja, guten Tag, Herr Schottner. Vielleicht, weil es kaum ein anderes Tier gibt, das uns dermaßen faszinieren und gleichzeitig erschrecken kann, dann sind die Schlangen etwas ganz Besonderes. Sie lassen sich unmöglich auf ein einziges charakteristisches Merkmal reduzieren. Denken wir nur an den glänzenden Leib, den eindrucksvollen Kopf mit den riesigen Augen und dem unheilvollen Maul, dann diese fast lautlos schleichende Bewegung und nicht zu vergessen die geheimnisvolle Häutung. Niemand bleibt also von der Begegnung mit einer Schlange unberührt, vor allem nicht in der freien Natur. Es ist immer eine besonders intensive Erfahrung, die alle unsere menschlichen Sinne sofort aktiviert. Also eine Erfahrung, die dann in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich ausgeformt wird.
Zu den unterschiedlichen Kulturen kommen wir gleich. Sagen Sie uns kurz, wann gilt eine Schlange als böse und wann als gut? Wann ist der glänzende Leib für uns ein Warnsignal und wann denken wir hoch, ganz schön kuschelig?
Ja, wenn Schlangen den Menschen helfen, sind sie gut, würde ich sagen. Und wenn sie den Menschen schaden, sind sie böse. Und böse Schlangen beißen.
Also es kann nicht so einfach sein, dafür forschen sie nicht.
Ja, also haben die Menschen von der Frühzeit an nach Mitteln und Wegen gesucht, sich eben gegen diese gefährlichen Tiere und andere bedrohliche Umwelteinflüsse, das würde ich zusammenfassen, zu schützen. Und das nicht nur mit rein praktischen Mitteln. Es kamen dann auch magisch-religiöse Vorgehensweisen zum Einsatz, zum Beispiel schützende Amulette oder Beschwörungsformeln. Und gute Schlangen wiederum, die helfen auf einer, ich würde sagen, religiös-mythischen Ebene. Aufgrund ihrer Erdverbundenheit und ihrer schlängelnden Fortbewegungsart, das ist ganz wichtig, die eben stark an fließendes Wasser erinnert, ist das Schlangensymbol, ja man kann schon fast sagen, weltweit mit Fruchtbarkeit und Wachstum verbunden, aber auch mit Heilung und Weisheit. Und die Schlange als Repräsentant dieser positiven Bereiche kann dann auf vielfältigste Art zum Wohl der Menschen eingesetzt werden. Im Bild, im Wort oder im Ritus.
Tut man denn der Schlange eigentlich Unrecht, wenn man immer nur von der Schlange spricht? Oder sollte man einfach auch ein bisschen differenzierter rangehen und sagen, die Kobra, die Ringelnatter oder die Boa?
Ja, eigentlich sollte man differenzieren, das würde ich auch sagen. Und das haben die Menschen auch schon im Altertum getan. Allerdings haben sie andere Ordnungsstrukturen benutzt als die wir heute benutzen.
Nämlich?
Ja, so wissen wir aus zum Beispiel 4000 Jahre alten Keilschrifttexten aus Mesopotamien, dass Schlangen nicht nur nach ihrem Aussehen oder ihrem bevorzugten Aufenthaltsort benannt werden, sondern oftmals auch nach ihrem typischen Verhalten. Denn es galt als besonders ominös, wenn eine Schlange zum Beispiel viele Löcher in die Erde grub oder womöglich in das eigene Heim, wenn sie gerne auf den Dachbalken im wahrsten Sinne des Wortes herumhingen oder häufig und auffällig zischte. Dementsprechend gab es dann Schlangennamen wie der Lochgräber, die Balkenschlange oder die Zischende.
Schlangennamen, die es heute auch noch gibt, oder waren das einfach sozusagen Spitznamen?
Das waren Spitznamen, würde ich nicht sagen. Das waren die Namen, die diese Schlangen in ihrer ganz besonderen Eigenart festgehalten haben, um sie dann auch dementsprechend auf magische Art und Weise zum Beispiel manipulieren zu können. Man musste halt den Namen kennen, wie beim Rumpelstilzchen.
Sie hatten gerade schon die Schriften erwähnt. Sie forschen ja anhand alter Schriften und auch anhand alter Gegenstände aus diversen Epochen. Wie hat sich denn da die Darstellung der Schlange über die Jahrtausende verändert?
Ja, vordergründig erst einmal wenig. Nach wie vor werden Schlangen in ihren unterschiedlichen Aspekten dargestellt, sowohl die gute eben als auch die böse Schlange. Und ein nicht geringer Teil antiker Schlangensymbolik wurde über verschiedene Traditionsstränge, kann ich jetzt nicht so ausführen, bis in die Neuzeit weitergereicht und damit auch Teil unseres kulturellen Erbes, so etwa der Äskulapstab, den Sie gerade nannten. Oder auch andere Dinge wie das Sternbild Hydra, ein Relikt babylonischer Astronomie.
Also
oder
die siebenköpfige Hydra.
Oder der moderne Schlangenbeschwörer, ein Nachkomme uralter iranischer Tradition, das weiß heute kaum noch jemand. Und die Darstellung von Schlangensymbolen, die hat sich allem Anschein nach also kaum verändert. Aber die Inhalte, die man mit diesen Darstellungen verbindet, die schon. Also vieles von dem, was antiken Glaubensvorstellungen entsprang und natürlich innerhalb des jeweiligen Weltbildes als besonders wirkmächtig oder wahrhaftig aufgefasst wurde, das bekommt dann heutzutage einen ganz anderen Touch, den man dann auch gerne mit diesem Unwort Aberglauben bezeichnet.
Das Wort Aberglaube finden Sie nicht so toll?
Nein,
oder?
Das gefällt mir nicht. weil es eben in der alten Welt hat man durchaus an diese Dinge geglaubt und das wurde dann halt später vor allen Dingen unter christlichem Einfluss sozusagen als Gegenglauben oder als Aberglauben abgestempelt. Und als Altorientalistin kann mir sowas nicht gefallen.
Schlange und Glaube ist ja auch einer der Hauptblöcke Ihrer Forschung. Schlangen ja. wurden als sozusagen als Waffe in Machtkämpfen verwendet. Das müssen Sie uns näher erklären.
Ja, da kommen wir in einen anderen Bereich. Da kommen wir in den metaphorischen Bereich, nachdem die potenziell gefährlichen Eigenschaften der Schlange eben auf bestimmte Gegenstände übertragen werden. Also wenn es in einem altorientalischen Text nämlich mal heißt, dass ein Pfeil wie eine Giftschlange den Gegner treffen soll, dann werden hier diese todbringenden Eigenschaften der Schlange auf die Waffe übertragen. Und das eben nicht nur vermittels des gesprochenen Wortes, zum Beispiel in Beschwörungen, sondern eben auch im Bild, wenn Pfeil oder Bogen mit dem Abbild einer Schlange versehen sind. Also in beiden Fällen wirkt die Wirkkraft der giftigen Schlange auf die Waffe transferiert und die möglichen Auswirkungen dadurch maximiert.
Und normalerweise würde man dann das Schwert zücken und den anderen vielleicht damit bedrohen. Und wie hat man dann reagiert? Hat er eine stärkere Schlange ins Feld geführt?
Ja, ganz genau. Genau. So pusht sich das praktisch immer weiter auf. Also der eine, das ist auch bei unserem Dämonenbild so, wir haben dann besonders gefährliche Dämonen und der nächste Dämon, der diesen Dämon bekämpfen sollte, ist dann eben noch mächtiger.
Also immer noch eine Schippe Schlange obendrauf.
Genau.
Die Schlange hat sich auch in unseren Wortschatz eingeschlichen. Die fiese Schlange kennen wir oder auch ein bisschen sehr viel positiver die Warteschlange, wenn auch nervig. Man schlängelt sich vielleicht durch den Straßenverkehr. Das Snakebot gab es mal und die Brillenschlange nicht zuletzt. Ich bin zum Beispiel solch eine. Sind diese Begriffe neu oder gab es die auch schon früher?
Nee, solche Vergleiche finden wir in vielen Sprachen, auch in denen, die man eben heute nicht mehr spricht. Also das Gleichnis etwa von der doppelzüngigen Schlange, das ist uralt. Und was interessant ist, auch im Deutschen ist die Schlange nach ihrem charakteristischen Schlängel benannt. Und Ähnliches zeigt sich dann eben auch in den Schriftzeichen ganz alter Kulturen, wie zum Beispiel des Altägyptischen oder des Akkadischen. Hier kommt dann allerdings noch der Aspekt des Zischens hinzu, also so eine lautmalende Komponente. Besondere Eigenschaften eines Tieres auf anderes zu übertragen, ist also stark verbreitet. Und diese Vergleiche und Metaphern und so weiter, das finden wir praktisch weltweit durch die Zeit überall.
Wie sich das Image der Schlange über die Jahrtausende verändert hat, hat uns die Kulturwissenschaftlerin Rosel Pintka-Hinz erklärt. Wir deklinieren heute den ganzen Tag die Schlange durch. Wir gehen in den Zoo, wir gucken Schlangenfilme. Und um 15 Uhr, da wird's ganz besonders spannend, da tanzt Paulus Müller hier im Studio nämlich mit echten Schlangen. Alle Beiträge zum Tagesthema der Schlange findet ihr auf dradiowissen.de und zwar auf der Startseite.